Ja, wir können auf unsere, also es gibt verschiedene Dinge, die wir tun können, aber was wir sicher tun können mit relativ wenig Aufwand, ist uns einfach auch Zeit zu, also ein Spielfenster zu geben oder einzurichten, also ein Fenster, wo wir sagen, okay, da muss ich jetzt nichts, was habe ich denn Lust, worauf habe ich Lust? Und das Schwierige ist, dass man manchmal dann am Anfang überhaupt völlig überfordert ist, weil man so weit von sich selbst entfernt ist, dass da gar nichts mehr kommt, gar keine Idee mehr kommt, was man tun kann. Und im besten Fall hat man noch eine Idee und dann einfach mal reingehen. Und mal gucken, was kann denn da draus passieren und draus entstehen. Und plötzlich ist dann vielleicht das große Herzensprojekt da, wo klar ist, ich möchte das und das möchte ich anpacken, ich möchte das und das, da möchte ich hin.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. So schön, dass du hier dich eingeschaltet hast, um das folgende Interview zu hören. Ich freue mich riesig und möchte vorher ein paar klitzekleine Dinge noch anmerken, die wichtig sind oder wichtig sein könnten für dich. Dieser Podcast-Geburtstag ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, denn ich habe zu diesem Geburtstag lauter meiner Meinung nach Friedensstifterinnen und Stifter eingeladen. Teilweise kenne ich sie ganz gut schon und schätze die Arbeit von jedem oder jeder Einzelnen, die ich eingeladen habe. Mir geht es wirklich darum, dass wir erstmal bei uns selber anfangen, hier Frieden in uns schaffen und dadurch zum Leuchtturm werden und diesen Frieden auch in die Welt bringen können. Deswegen werde du auch zur Friedensstifterin. Es gibt ein Gewinnspiel und dieses Gewinnspiel geht genau eine Woche. Das heißt, es ist wichtig, dass du jetzt sofort vielleicht aktiv wirst im Anschluss an das Interview. Alle Gewinnspielbedingungen, sag ich jetzt mal, stehen in den Shownotes. Und nur so viel dazu, du gewinnst auf jeden Fall etwas, wenn du teilnimmst. Wenn du ein bisschen mehr Glück hast, dann kannst du bis zu einem Kursplatz gewinnen beim Wutkurs, der Ende des Monats startet, ein Live-Kurs. Du kannst ein 1:1-Coaching gewinnen oder eine Workshop-Aufzeichnung von einem genialen Workshop. Und das, was du sonst auf jeden Fall gewinnen wirst, lohnt sich meiner Meinung nach auch, denn es ist super praxisorientiert. Und eben gerade habe ich den Wutkurs schon genannt. Das ist der zweite Punkt, auf den ich kurz ansprechen möchte. Die Warteliste ist jetzt sofort geöffnet, auch in den Shownotes zu finden. Das heißt, wenn du Lust hast, ich sag nur so viel dazu, es wird sehr, sehr, sehr intensiv und praxisorientiert. Ich möchte dir nicht so viel Theorie an die Hand geben, die kriegst du auch, ja, aber in den Lives wird es praktisch. Es wird intensiv, es wird praktisch und du wirst wirklich tauchen gehen mit mir zusammen zu den Ursachen deiner Wut. Das heißt, wenn du darauf Lust hast oder dich interessierst, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein und auch dort wird dich eine kleine Überraschung erwarten. Und du wirst zum Kursstart oder kurz vor Kursstart die erste Lektion zur Verfügung gestellt bekommen. Ganz gratis, ganz kostenlos zum Reinschnuppern. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dich auf die Warteliste einzutragen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Spaß mit dem folgenden Interview. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst und all deine Fragen werde ich auf jeden Fall persönlich beantworten. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier im Leuchtturm in meinem Podcast. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Nando Stocklin und sage erstmal schon ein ganz herzliches, warmes Hallo aus Brasilien in Richtung Schweiz. Schön, dass du heute zu mir gekommen bist. Ich danke dir.
Vielen Dank, Henriette.
Nando, magst du dich einmal kurz vorstellen, wirklich, ich weiß, du bist ein Vater von 4 Kindern, schwer beschäftigt und von ganz klein bis schon relativ groß, ne? Und wir möchten heute über das Thema Spiel sprechen, über Flow, über Spiel, was das mit uns Erwachsenen macht, auch die Schwierigkeiten, die Probleme, die wir damit haben. Und vielleicht magst du einmal einsteigen damit, was dich überhaupt ins Spiel gebracht hat, dass so die Leute so ein bisschen mehr fassen können. Genau, wie du zum Spiel gekommen bist.
Das ist eine gute Frage zum Anfang. Wie bin ich zum Spielen gekommen? Ich habe mich einfach immer für Spielen interessiert. Ich habe an der pädagogischen Hochschule gearbeitet und mich da einfach auch mit diesen Auswirkungen der digitalen Transformation beschäftigt. Und da ist halt etwas, was neu war, waren also diese Facebook-Games, und wir haben einfach geguckt, was ist da neu. Und so bin ich dann irgendwie ins Thema Spielen reingerutscht, habe mich dann mit spielerischem Lernen beschäftigt und mich irgendwann dann mal gefragt, ja, dieses Spielen ist für Kinder dermaßen wichtig und für die gesunde Entwicklung so wichtig und fürs Lernen. Es gibt keine effektivere Lernart als einfach zu spielen. Und dann habe ich mich gefragt, ist es denn möglich, dass wir Erwachsene auch spielen können, dass wir immer spielen können, dass wir spielerisch arbeiten, spielerisch leben können? Und so bin ich dann wirklich ganz tief in dieses Thema eingestiegen und freue mich heute mit dir darüber zu sprechen.
Super. Und ich sage es auch gleich vorweg, du hast auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, ne? Genau.
Spiel dein Leben.
Genau, später verlinke ich gerne alles noch unter der Folge. Ja, du hast gerade schon das angesprochen, das Erwachsenen und Spielen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was uns beide auch zusammengeführt hat. Ich habe ja viele Klientinnen von mir sagen, dass ihnen das Spielen mit den Kindern schwerfällt, dass sie da nicht reinkommen. Und meine Frage ist auch so, ja, ne, wie können wir, da hatten wir neulich auch drüber gesprochen, ne, wie wir ja, warum wir eigentlich das Spielen verlernt haben als Erwachsene oder warum wir das Gefühl haben, wir haben es verlernt oder warum wir nicht ins Spielen reinkommen. Oder auch so dieses Spielen ist nur für Kinder. Ich glaube auch, dass wir das Spiel so sehr mit Kindern identifizieren, oder? Also das Spielen ist nur was für Kinder, dass wir da irgendwie an Puppen denken, an Lego, an vielleicht auf Bäume klettern oder so.
Ja, es hat einfach überhaupt nicht, dieses Spielen hat überhaupt keine Rolle gespielt oder sogar eine negative Rolle gespielt in dieser industriell geprägten, leistungsorientierten Gesellschaft, in der wir beide ja irgendwie aufgewachsen sind.
Ja, total.
Ja, mach zuerst die Hausaufgaben, dann kannst du spielen, solche Glaubenssätze. Also das Spielen war eigentlich negativ behaftet im Sinne von, ja, das kannst du schon noch tun, ist okay, aber mach zuerst das, was wichtig ist. Und das ist das Leistungen bringen, das ist gerade bei Erwachsenen, geht es ja vor allem darum, einfach Leistungen zu erbringen. Und das hat damit Spielen nicht so viel zu tun. Das ist die eine Hälfte der Antwort, würde ich mal so sagen. Und die andere Hälfte ist, dass wir so oft einfach in Rollen drinstecken, dass wir eigentlich gar nicht wirklich bei uns sind und uns dann schwer tun, vielleicht auch mit dem Kind mal ins Spielen zu kommen, weil so weit weg von uns selber sind, von unserem authentischen Sein sind, dass wir irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist doch, das gehört sich nicht und ich kann das nicht und wie soll ich das und unsicher sind so und ja, in Unsicherheit kann man nicht spielen. Und wenn wir Ängste haben, können wir auch schlecht spielen. Und ja, zu überwinden, das ist nicht ganz einfach.
Ja, ich glaube auch, mir fällt da gerade ein Coaching ein, was ich vor ein paar Tagen erst hatte, wo wir in eine Erinnerung eingetaucht sind und hat sie gesagt, sie saß irgendwie im Garten und hat gespielt als Kind und dann sei der Vater dazu gekommen und hätte gesagt, ja, so ein schönes Leben möchte ich auch gerne haben. Mhm. Und das war wirklich traumatisch, ne, weil sie das Gefühl hatte, weil sich daraus auch so ein Glaubenssatz gebildet hat, so dieses, ja, ich bin nicht gut genug, ne, ich genüge nicht. Ne, und auch, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ganz viel damit verbunden, dass wenn wir spielen, dass es so ein bisschen faul sein oder ja, nichts Gescheites tun, ne, das ist nicht so, ja, nicht der Ernst des Lebens, das ist was anderes, ne?
Ja, ja. Dabei wäre Spiel eigentlich da, wo wir mit vollen Emotionen eine Herausforderung anpacken. Also wir sind eigentlich da. Wir sind nirgends so effektiv, so wirkungsvoll wie da und eigentlich leisten wir nie so viel, wie wenn wir spielen, weil die Motivation ist ja immer tiefer. Also ja, nur beim Spielen ist die maximal hoch. Deswegen eigentlich müssten wir viel mehr spielen und wirklich halt auch mit Leidenschaft arbeiten, also spielerisch arbeiten, was auch immer. Da wirklich möglichst oft in den Flow kommen und voll dabei sein und dann würden wir da viel mehr Leistungen bringen. Aber es sind nicht unbedingt die Leistungen, die halt dann ein Vorgesetzter von uns erwartet oder die halt den Eltern von Kindern erwarten. Diese Erwartungen, die widersprechen ja diesem Spielen, weil Spielen ist etwas, was uns herauskommt und wir können nicht das spielen, was andere von uns erwarten. Das widerspricht sich selbst.
Mhm. 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 Ich weiß noch, dass wir beim letzten Gespräch hatten wir es von dieser Panzerung. Das hattest du eingebracht, ja. Das Wort der Panzerung. Und dass wir, ja, vielleicht magst du da, das hast du so toll erklärt beim letzten Mal, so diese Verpanzerung. Was verstehst du darunter? Oder was meinst du, was ist so dieses Problem? Welche Panzer wir mit uns tragen? Also gerade so diese eingeschlossenen Emotionen, das nicht leben zu wollen, nicht leben zu können.
Ja, eben, das sind wirklich diese Emotionen, wo wir irgendwie schon negative Erfahrungen gemacht haben und dann halt das wegdrücken, statt dass wir uns dem irgendwie, weil wir einfach auch als Kind vielleicht überfordert waren emotional, und wenn wir das weggedrückt, diese Emotionen, die sind dann gepanzert, die sind wie weg, und durch das haben wir dann einfach eine begrenzte emotionale Bandbreite, so von dieser Lebendigkeitsamplitude, die wir haben. Dann haben wir typischerweise eine kleine Amplitude. Wir möchten diese hohen Gefühle, die sind weggepanzt, die mögen wir gar nicht mehr spüren. Da haben wir auch Angst davor. Und ja, da bist du dann wahrscheinlich eben diejenige, die dann helfen kann, auch diese Panzerung wieder zu durchbrechen oder diese Gefühle wieder zum Fließen zu bringen. Und solange das nicht der Fall ist, können wir nicht spielen. Und wir können aber durch Spielen können wieder auch die Panzerung durchbrechen, indem wir einfach die Ängste überwinden, wenn wir denen bewusst sind. Mit denen müssen wir uns zuerst wieder bewusst werden. Da könnten wir so die Panzerung durchbrechen. Aber das ist halt wirklich ein mühsamer Prozess. Und ich habe das Gefühl, da kannst du eigentlich mehr beitragen oder ganz vieles dazu beitragen zumindest. Mhm.
Ja, wir hatten ja gesagt, ne, wir sind beide so zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich das Spiel der Zielzustand ist, den wir erreichen wollen. Und dass ich glaube, dass wir vielleicht auch jetzt für uns Erwachsene vielleicht dieses Wort Spiel ersetzen können durch Flow. Was meinst du? Also, dass wir das so, dass das so dieses, wenn wir im Fluss sind, wenn wir fließen, und wenn ich das dann mit der Nervensystemsbrille anschaue, wenn wir uns so die Nervensystemszustände, also ich gehe jetzt nicht so im Detail drauf ein, aber was so ganz spannend ist, wenn wir sagen, wir sind eigentlich wenn wir vom autonomen Nervensystem und den Zuständen sprechen, dann gibt es einen Zustand, und das ist der Zustand, wo Entspannung, also ich nehme es jetzt mal in Ampelfarben, grün mit gelb zusammenkommt. Also wo praktisch der Sympathikone-Zustand, das ist so ein bisschen die Erregung, die wir im Spiel brauchen. Es ist ja nicht die Tiefenentspannung, wenn wir im Spiel sind. Also wenn wir Kinder beobachten, wenn sie so, ja, meine Jungs rennen hier jeden Tag durch den Garten und dann pa, 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 und dann schießen sie und machen sie, weiß ich nicht was, mit ihren Lego-Gewehren oder auch nur mit einem Stock oder mit irgendwas. Also sie rennen wild durch den Garten. Ich kriege immer gar nicht mit, was da irgendwie passiert, aber da ist ganz viel Entspannung, aber auch Anregung drin. Also da ist auch so ein kleiner, ja, Stress würde ich es nicht nennen, aber so eine Anspannung, ne? Da ist so, da passiert was. Und das brauchen wir ja genauso. Und das ist dieser Zustand, wenn Grün und Gelb sozusagen zusammenkommen, dann sind wir im Flow, also dann passiert was. Ne? Natürlich bin ich auch im Yoga-Flow, wenn ich so in dieser, ja, natürlich tiefen Entspannung bin, aber das ist dann schon eher wirklich nur die Entspannung, so dieses in mich gekehrte. Und also ich merke das auch bei mir, wenn ich hab vorhin mal so überlegt, wann ich im Flow bin, dann kannst du gleich mal auch sagen, wie das bei dir ist. Also ich bin heutzutage im Flow tatsächlich manchmal, wenn ich arbeite, also wenn ich ein Newsletter schreibe oder sowas und irgendwie da so im Thema drin stecke oder auch eine Podcast-Folge aufnehme, merke ich, dass ich auch manchmal im Flow bin. So also wie jetzt, auch wenn wir so im Gespräch sind oder so, ne? Das ist so, es kribbelt so ein bisschen, es ist aber jetzt nichts Anstrengendes, Stressiges. Und ich merke aber auch, wenn ich in der Natur bin, mich bewege, mich tanze, Musik mache, in unserer Schulgruppe hier, in unserer Schulband, die wir gegründet haben, also ich dann einfach wieder Flöte spielen kann oder trommeln kann oder ja, da einfach aktiv bin, dann merke ich auch dieses Miteinander bringt mich auch in den Flow. Oder halt tatsächlich mit den Kindern irgendwie auch rumtoben, rumtollen, kämpfen, ist auch wieder so dieser Flow. Also da merke ich so, ja, das ist dieser Flow-Zustand, ne? Und natürlich auch eine Yoga-Praxis oder wo ich einfach nur meditiere. Aber das ist dann schon nicht der Flow, sondern eher die Entspannung, ne? Also dieses in mich gekehrte. Ich weiß nicht, was ist bei dir so ein Flow-Zustand jetzt so als Erwachsener?
Ja, genau, also Flow ist diese, oder Spiel, eben Flow ist nicht der Zustand, der im Spiel passiert, aber es kann natürlich eben auch durchaus sein, eben in der Entspannung, also in der passiven Entspannung, sage ich mal, und Spiel ist eher die aktive Form der Entspannung. Bei mir ist eigentlich bei allem, wenn ich aus einfach eine Herausforderung anpacke, aus dem inneren Drang, wo ich einfach eine Herausforderung, etwas, was nicht unterfordernd ist, was nicht überfordernd ist, und ich habe Leidenschaft dabei und dann komme ich in den Flow, und das komme ich eben relativ viel, was ja schön ist, aber auch dann problematisch ist, wenn dann irgendwie Anna, meine Frau, reinkommt und mir quatscht und mir irgendetwas sagt, und dann irgendwie nach 10 Minuten merkt sie, dass ich gar nicht zugehört habe, weil ich war im Flow. Ja, denn das sind dann die Momente, wo ein bisschen dann auch negative Auswirkungen dann durchaus was es geben kann. Genau. Aber sonst ist ja Flow eigentlich das, was wir durchaus wollen, und das, was eben auch vom Körper her ja als sehr angenehm und auch sehr, sehr wohltuend empfunden wird. Und von daher ist das für mich schon so eine Art Zielvorstellung, dass wir da eben möglichst oft in den Flow reinkommen. Und das ist bei jedem Mensch etwas anders. Und eben, ich habe zum Beispiel dieses Buch geschrieben, Spiel dein Leben, da war ich natürlich voll im Flow an diesem Buch schreiben. Das war für mich herausfordernd. Ich wollte es erst einfach so als Sachbuch schreiben, weil ich komme von der Hochschule, da schreibt man Sach- und Fachbücher. Und dann habe ich gedacht, Moment, ein Buch schreiben über das spielerische Leben, das einfach so ein trockenes Sachbuch ist, das geht überhaupt nicht. Und da habe ich eine Erzählung draus gemacht, und dann war ich halt so in dieser Erzählung drin, dass ich da komplett im Flow war, ganz, ganz oft.
Erzähl mal ein bisschen mehr zu der Erzählung in dem Buch. Was erzählst du?
Ja, das sind einfach zwei Protagonisten. Es hat so einen Spieler, also so einen, der hat wirklich spielt, der eigentlich also den perfekten Spieler, den es natürlich in der realen Welt nicht gibt, den verkörpert, und der dann aber auch jemand begleitet, der kommt aus der Leistungsorientierung, der war Rektor einer Hochschule und hat da halt auf Karriere und so weiter, war also Dinge, die für ihn wichtig waren, und dann wurde der vom Spieler halt so an die Hand genommen und da irgendwie weggeführt von diesem, ich muss Leistungen bringen, hin zu, ich kann endlich spielen und ich kann spielerisch durch die Welt gehen und viel mehr Freude haben, als wenn ich da auf Geld und Status schielen würde.
Schön, ja. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, das fand ich gerade auch ganz spannend. Dieses, wenn wir unterbrochen werden, ne, im Flow, dass das somit das Schlimmste ist, was uns eigentlich passieren kann. Ne? Es geht ja auch unseren Kindern, also wenn meine Kinder im Spiel sind und ich möchte sie bitten, dass sie die Spülmaschine ausräumen, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Also da kriege ich nur ein Nein, ne, entgegengeschmettert. So, nein.
Keine Chance.
Gar nicht, keine Chance. Und das ist ja auch völlig bescheuert, ne? Also ich möchte auch nicht mitten in einer Podcast-Folge unterbrochen werden. So, kannst du jetzt mal hier bitte kommen? Oder du, während du im Buch Schreibflow bist oder so, ne? Also ich glaube auch, das ist auch nochmal spannend, so zu erkennen, dass das ja eigentlich heilig ist, wenn wir in diesem Flow sind, ne? Dass das ja eigentlich irgendwie ein heiliger Zustand ist, den wir irgendwie pflegen sollten. Und ich glaube auch bei unseren Kindern, also ich merke immer mehr, dass ich auch zu diesem Punkt komme. Früher war ich da noch ganz anders gestrickt, da ich so gedacht habe, ja, die können jetzt auch mal unterbrechen, jetzt können sie auch mal Pause machen, jetzt können sie auch mal hier einen Tisch decken oder so, ne? Und dass ich jetzt wirklich ganz oft da sehr großzügig mit umgehe und mich irgendwie auch freue, wenn sie gerade zu zweit da so im Flow sind und spielen und toben und so, dass ich dann auch sehr gerne auch den Tisch decke. Und ich glaube auch, ich habe mich auch so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, dass ich auch super gerne mit dem Buch einfach im Bett gelegen habe und einfach gelesen habe über Stunden oder halt auch in der Natur unterwegs war oder draußen auf der Straße gespielt habe oder auch Flöte ganz viel gespielt habe als Kind schon. Und ich glaube, dieses, was uns selber auch dran hindert, also das merke ich bei mir auch, dass ich manchmal gar nicht in den Flow reinkomme, weil ich einfach weiß, dass schon gleich danach irgendwie ein Termin ist oder dass ich weiß, in einer Stunde muss ich schon bei XY sein oder irgendwas machen. Muss also so diese Taktung, in der wir drinstecken, dass das ja unseren Flow auch behindert, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also Zeit muss, das ist das, was wir eigentlich haben müssten, um spielen zu können. Und Sicherheit, das ist sicher dann das Nächste. Also wir ein Gefühl haben, wir sind sicher, wir sind geborgen, wir können uns selber sein. Und dann ist natürlich eben ein Kind auch zum Spiel reißen. Ja, irgendwann, wenn dann halt vielleicht 20, 22, 23 Uhr ist und irgendwann müssen sie trotzdem zu Bett gehen. Yeah. Meistens sind sie irgendwann ja auch müde, aber abends kann es dann teilweise schon halt auch spät werden, wenn sie so richtig im Flow sind. Und das tut mir jedes Mal weh, wenn ich sie wirklich dann irgendwie rausreißen muss oder wenn eben vielleicht ein Termin ansteht oder sowas. Weil das ist wahnsinnig wichtig, einfach dieses Flow, weil das ist ja, die sind ja im Flow, heißt ja für mich auch, sie sind im Flow mit sich selbst, sie lassen das fließen, was aus ihnen gelebt werden will. Und genau das ist ja das, was extrem wertvoll ist, weil sie dann leben sie sich selbst. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn sie sich selbst leben und dabei wachsen und dazulernen können, das ist das für mich das Schönste eigentlich oder das schönste Geschenk auch, was wir machen können den Kindern.
Das stimmt. Und ich merke gerade, dass das, glaube ich, auch das größte Problem bei uns Erwachsenen ist. Ich frage mich auch gerade, ob das nicht auch ein Trigger ist für uns Eltern. Also wenn wir sehen, wie die Kinder so im Flow sind und spielen und Spaß haben, ob das uns nicht auch unbewusst, also dass wir das gar nicht so mitkriegen, aber nicht auch, dass wir so ein bisschen neidisch werden. So ein bisschen.
Ja, das ist möglich, weil wir sind wirklich, für uns, wir sind ganz anders aufgewachsen. Also für uns, für uns war normal, dass wir Leistungen bringen mussten, dass wir fleißig sein mussten, dass wir auch angepasst sein mussten, eben um diese Leistungserwartungen, die an uns gestellt worden sind, dass wir die erfüllen konnten. Und natürlich hätten wir ja auch gerne gespielt und hätten gerne weitergespielt, auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist. Und unbewusst ist klar, dass irgendwo ist es gespeichert, dass eigentlich ist das Bedürfnis eines jeden Menschen, einfach zu spielen. Ja. Und dann, kann vielleicht schon durchaus sein, dass das ein Trigger für uns ist, kann ich mir gut vorstellen.
Ne? Ja, es kam mir gerade so, ob man da, und wie wir da auch hinkommen. Also ich habe jetzt gerade diese Woche eine Podcast-Folge rausgebracht. Also wenn das jetzt ausgestrahlt wird, schaut ein paar Wochen zurück, da geht es um Selbstfürsorge. Weil das für mich auch nochmal jetzt so die letzten Monate bin ich nochmal, wie so auf ein neues Level gekommen. Wo ich so gedacht habe, okay, Selbstfürsorge. Okay, es ist nicht die Badewanne, das wissen wir. Es ist nicht einfach nur der Tee trinken und leg dich mal in die Badewanne. Es ist viel mehr. Und ich glaube, wenn wir uns an diesem Flow-Zustand orientieren, das kommt mir jetzt gerade. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich weiß nicht, da kannst du auch gerne nochmal so aus deiner Vaterrolle sprechen. Das fände ich auch nochmal spannend, dich zu hören. Bei Müttern, das ist ja die Zielgruppe, mit denen ich am meisten arbeite, da merke ich halt, sagen ganz viele auch in den Coachings, ich hatte so ein altes Ich, bevor ich Mutter geworden bin. Da war ich irgendwie unternehmungslustig, da war ich fröhlich, da war ich lebendig, da hatte ich irgendwie Freundinnen, da hatte ich Hobbys, da war ich viel unterwegs, lebendig, ne? Also von dieser Lebendigkeitsamplitude, ne, wenn wir davon sprechen, da war die Lebendigkeitsamplitude groß. Und nachdem ich Mutter geworden bin, ist das sowieso zusammengestampft worden, zusammengestaucht worden. Das heißt, A, sind irgendwie sämtliche Bedürfnisse von mir irgendwo gelandet, wo auch immer. Und ich merke, da ist was unerfüllt, aber es fehlt halt diese Lebendigkeit. Und das sagen mir so, so viele. Und deswegen habe ich diese Podcast-Folge auch dazu gemacht, dass ich selber mich auf diesen Weg jetzt auch gemacht habe, so im Laufe des letzten Jahres, würde ich sagen. Und so mehr geschaut habe, okay, was ist eigentlich das, was früher so mich genährt hat, also bevor ich Mutter geworden bin. Und da kam ich halt drauf, Musik machen, irgendwie gemeinsam brunchen mit Freundinnen, irgendwie in Café gehen, aber auch ganz viel Kultur, also dass ich so immer so ein großer Kulturmensch war, und immer Theater und Musik und Tanz, Festivals, Kinofestivals. Und ich war natürlich damals auch in Berlin, da war ich natürlich an der Quelle, ne? Da war ja alles. Aber da habe ich so gemerkt, das ist das, was jetzt so wirklich vertrocknet ist in mir, in meinem Leben heute. Ne? Natürlich auch, klar, der Ortswechsel Brasilien und Strand bietet andere Qualitäten, aber so dieses Kulturelle zum Beispiel fehlt mir total und dass ich jetzt halt wirklich einfach weit reisen muss, um dieses Bedürfnis mir zu erfüllen. Und ich weiß nicht, wie also das kam mir nochmal so als Selbstfürsorge wirklich so dieses genährt sein. Ne? Also diese, wenn ich genährt bin, dann kann ich auch nur im Flow sein oder dann bin ich im Flow. Würde mich mal interessieren, wie du es für dich erlebt hast, auch so mit vor dem Vatersein, nach dem Vater, also Vater werden. Mhm. Flow, was war früher für dich Flow? Was, ne?
Ja, also es hat sicher bei mir auch einen gewissen Aspekt. Typischerweise macht man die Weltreise, bevor man Kinder hat zum Beispiel und gewisse Dinge. Mutig ist es als Mutter vielfach noch krasser oder noch einschneidender, diese Umstellung. Aber es ist schon so, wir sind ja wirklich so geprägt, dass wir Leistungserwartungen von anderen wichtiger sind als unsere eigenen Bedürfnisse, die wir haben. Und da kommt es halt dann doppelt. Dann haben wir Erwartungen, die irgendwie vorgesetzt an uns haben, so in unserer Arbeitswelt. Und dann sind wir noch Mutter oder Vater. Und dann haben wir da natürlich auch gewisse Wünsche und Bedürfnisse der Kinder. Und das wird irgendwie aufgerieben, unsere eigenen Bedürfnisse werden dann aufgerieben zwischen diesen beiden Betonklötzen, die uns in die Mangel nehmen. Und dabei wäre es aus meiner Sicht schon extrem wichtig, dass wir die Pyramide beachten. Also wir sind irgendwie zu O oder nehmen wir uns zu unters, wir sind so der Boden für alles. Und wenn es uns gut geht, dann geht es ja dann auch unserer Paarbeziehung gut. Und wenn wir dann auch Zeit haben für die Paarbeziehung, die kommt ja dann meistens auch so ein bisschen unter die Räder in dieser Zeit. Mhm. Ja, wenn wir da eben auch darauf achten, dass die nicht unter die Räder kommen, dann geht es letztlich, haben wir ein stabiles Fundament dann auch für die Kinder. Und das ist so diese Pyramide. Und meistens sind wir von der Aufmerksamkeit und vom Fokus her einfach nur ganz oben und das da unten geht dann irgendwie vergessen. Und das schadet dann meistens. Und dann sind wir bei dir, gell, beim Nervensystem. Und ja, irgendwann sind wir einfach nervig durch, weil wir uns selbst eigentlich eben im besten Fall mal eine Badewanne gönnen. Aber das ist nicht das, was wirklich dann eigentlich hilft.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, das ist ein großes Umdenken, dass wir da auch wirklich auch fragen dürfen, was ist denn eigentlich sowas, was möchte ich denn? Und im besten Fall wirklich das kombinieren mit der Arbeit, dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt bei der Arbeit, da habe ich diesen Betonklotz nicht, da will ich das tun, wo ich bunt sein kann, wo ich lebendig sein kann. Und dann habe ich dann sofort für die Familie auch wieder viel, viel mehr Energie und Nerven und was auch immer. Also nach dem Buch schreiben, dann können die Kinder tun, was sie wollen. Da bin ich so bei mir, dann kann passieren, was will. Und anders, ja, wenn ich dann zum Beispiel müde bin abends oder irgend sowas und dann braucht es irgendwo ein kleines Kicksen oder irgendwas und dann, ja, dann ist sofort laufe ich Gefahr, dass mein Nervensystem aber nicht mehr mitspielt und dass ich dann irgendwie laut werde oder sowas. Aber es ist natürlich auch dann ein Weg, bis man das überhaupt kapiert, was da vor sich geht und wie man dann eben auch das wieder runterbringt. Und dann geht es ganz viel um Nervensystem und so weiter. Und ja.
Ja, ich glaube auch, dass wir ganz oft sagen mir ja auch Mütter, dass sie erschöpft sind. Ne? Und natürlich sind sie erschöpft, total. Ne? Also es ist einfach zu viel. Und Alleinerziehende, ne? Oder Mütter, die einfach wirklich den ganzen Tag auch mit Kindern und dieses Dorf, von dem wir immer sprechen, das einfach de facto ganz oft nicht existiert. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass, ne, im Nervensystem sprechen wir dann vom dorsalen Zustand, also dass wir so in die Starre fallen, so ein bisschen so, ne, geht nichts mehr und ich kann nicht mehr und am liebsten so Decke über den Kopf und lass mich doch alle in Ruhe. Aber ich bin auch zu der Überzeugung mittlerweile gekommen, wenn wir beginnen, uns zu nähren, ne, also wenn wir eben versuchen, das zu finden oder wieder nicht zu finden, sondern wieder zu entdecken oder vielleicht zu reaktivieren, was wir ja schon mal hatten. Denn wir waren ja schon im Flow in unserem Leben, bin ich mir ziemlich sicher, die meisten zumindest von uns, ne, das Gros. Dass es gar nicht die Erschöpfung ist, das sage ich auch manchmal ganz oft den Müttern, die dann so zu mir sagen, ja, ich brauche mehr Ruhe oder ich möchte mehr alleine sein. Und dann frage ich immer nach und hake auch nach und denke so, ja, ist es wirklich die Ruhe, die du brauchst? Ist es wirklich alleine sein? Oder ist es vielleicht wirklich eine Aktivität, die dich eher in den Flow bringt? Ne? Also so dieses wirklich, die dich nährt und die Bewegung in den Körper bringt, weil der dorsale Zustand ist ja Immobilität. Ne? Das ist die Immobilisierung. Und wir wollen aber ja, ne, aus der Immobilisierung, Entspannung ist ja auch eine Immobilität, aber eine entspannte Immobilität. Und dann wollen wir, wie ich es vorhin gesagt habe, ne, eigentlich in dieses gelbe Feld, also ein bisschen Erregung damit reinbringen, ne, mehr das Sympathikone noch zu verbinden. Und deswegen, ich glaube ganz oft, die Erschöpfung ist natürlich, spielt eine Rolle, aber nicht nur. Also es ist wirklich so dieses, wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus wieder in dieses Lebendige?
Und das ist ein weiter Weg, also kann ein weiter Weg sein. Also kann halt wirklich sein, dass wir uns beruflich neu orientieren müssen oder was auch immer, dass wir da wieder überhaupt etwas haben, weil es ist auch so, dass die meisten Menschen relativ zufällig irgendwie mal einen Beruf ergreifen nach der Schule, die gar nicht wirklich zu ihnen passt und dann haben sie vielleicht noch eine Umgebung, die stressig ist oder wo sie Stress haben mit den Vorgesetzten oder mit Mitarbeitern oder was auch immer. Ja, und sich dann irgendwie 40 oder 50 dann irgendwie, wenn wir dem mal überhaupt bewusst werden, hey, was mache ich da eigentlich und will ich das, was ich tue, eigentlich wirklich bis meine Pensionierung tun? Und dann eben haben wir eine Familie, wir haben vielleicht ein Häuschen oder irgendwie andere finanzielle Verpflichtungen und dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, sich beruflich neu zu orientieren. Und auch natürlich unsere Routinen, unsere Gewohnheiten machen es auch nicht einfacher, die wir haben, weil wir, ja, Veränderung, das braucht Energie und wir wollen ja meistens keine Energie investieren. Deshalb, es lohnt sich aus meiner Sicht wirklich schon ganz früh, sich zu fragen, was will ich eigentlich tun? Und heute haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten. Heute dürfen wir uns auch die Frage stellen, heute müssen wir nicht einfach nur Geld verdienen, Geld nach Hause bringen und es passt dann gar nicht und ja, ja, wir spielen dann einfach nicht. Und das finde ich so schade, weil irgendwie sind wir einfach unzufrieden. Und wir sind dann eben schnell halt auf 180 oder was auch immer. Wir haben so diese innere Unzufriedenheit in uns und das hilft definitiv nicht, gerade wenn wir Kinder haben.
Ja, und ich denke, diese Unzufriedenheit, von der du gerade sprichst, das führt ja auch dazu, dass wir die Wut in uns, ne, dass die Wut eigentlich in uns kommt, ne, hochkommt, dass so eine Aggression kommt. Das merke ich auch ganz oft, wenn wir eine Aggression verspüren, diese Wut hochkommt, dass es dann echt darum geht, auch zu schauen, okay, welches Bedürfnis ist es denn gerade, was unerfüllt ist, ne? Und wenn du jetzt gerade sagst, wenn wir über Jahre und Jahrzehnte eigentlich in einem Beruf sind, weil vielleicht Mama Lehrerin war, werde ich auch Lehrerin, oder weil Papa Handwerker war, werde ich auch Handwerker, ist ganz normal, ne? Das haben wir halt alle so gemacht, oder vielleicht sogar noch das Geschäft vom Papa übernehmen, weil, ne, ja, das ging ja halt und es wurde erwartet und so. Und dann sind da Menschen, da bist du jetzt auch gerade der Profi dafür, der Fachmann dafür. Ich weiß, dass du dich mit Jugendlichen beschäftigst, dass die ihren Weg finden. Und dann aber auch mit Erwachsenen, ja, also es gibt ja Online-Kongresse, finde deine Berufung, ne, noch und nöcher, so dieses finde deine Berufung. Ja, also was würdest denn du da jetzt vielleicht noch sagen? Was kannst du Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht so sagen, ja, ich bin jetzt 30 Jahre im Beruf, toll. Eigentlich bin ich sehr frustriert und merke auch, dass die Wut es vielleicht auch zeigt nach außen hin, dass ich vielleicht auch mit meinen Kindern schimpfe, obwohl es eigentlich gar nicht an die Kinder geht, sondern eher, weil ich unzufrieden mit mir bin. Was können wir denn als Erwachsene machen, um wieder diese Lebendigkeitsamplitude sozusagen auszuweiten?
Ja, wir können auch es gibt verschiedene Dinge, die wir tun können, aber was wir sicher tun können mit relativ wenig Aufwand, ist uns einfach auch Zeit zu, also ein Spielfenster zu geben oder einzurichten, also ein Fenster, wo wir sagen, okay, da muss ich jetzt nichts, was habe ich denn Lust, worauf habe ich Lust? Und das Schwierige ist, dass man manchmal dann am Anfang überhaupt völlig überfordert ist, weil man so weit von sich selbst entfernt ist, dass da gar nichts mehr kommt, gar keine Idee mehr kommt, was man tun kann. Und im besten Fall hat man noch eine Idee und dann einfach mal reingehen. Und mal gucken, was kann denn da draus passieren und draußen stehen, und plötzlich ist dann vielleicht das große Herzensprojekt da, wo klar ist, ich möchte das und das möchte ich anpacken, ich möchte das und das, da möchte ich hin.
Da fällt mir die Angst ein. Da ist so viel Angst.
Genau. Genau. Also genau so Dinge, die wir eigentlich tun möchten, aber wir haben irgendwelche Ängste oder irgendwelche Glaubenssätze, die uns davon abhalten, das jetzt wirklich zu tun. Und das ist, also gerade wenn die Angst da ist, dann immer zu überlegen, okay, zu realisieren, okay, das ist eine Angst. Und dann, okay, ich gewinne die Angst. Weil wenn ich die Angst überwinde, das dahinter ist dann die Freiheit. Und das ist das, was wir auch immer aktiv tun können. Einfach immer sagen, okay, ich gehe jetzt einfach in die Angst rein, ich tue das jetzt einfach. Eben auch, wenn ich halt diese Angst spüre. Nur so kann ich wachsen, nur so kann ich wieder diese Amplitude in die Länge strecken. So.
Total. Ja, ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einer Mutter, und die meinte auch so, sie würde so gerne aus ihrem Beruf raus und würde sich um was ganz, ganz anderes kümmern. Da ging es um Neurodivergenz, und sie würde da so gerne sich damit mehr beschäftigen, weil sie sich schon sehr viel damit beschäftigt hat. Und dann kam aber auch wieder so, ja, ich weiß ja noch nicht genug, ne? Und da bin ich jetzt auch gerade, ne, bei mir. Also als ich so angefangen habe, ich war lange Lehrerin, ne, völlig im Schulsystem verbeamtet, total getaktet, und bin ja dann auch ausgestiegen. Und das hat sich auch erstmal gut angefühlt. Aber klar, da kam die finanzielle Angst, ne? Was soll jetzt werden, wenn ich nicht mehr als Lehrerin hat man ja nun regelmäßiges Einkommen, festes Einkommen und auch ein ganz gutes Einkommen. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich auch so dieses ganz stark an dem Glaubenssatz arbeiten musste, ich bin nicht gut genug, ich kann das noch nicht, ich kann das noch nicht, ne? Ich schaffe das noch nicht. Wie kann ich denn jetzt Leute coachen, wenn ich, ja, bei mir war das ganz viel so dieses Therapeutin, ne? Also ich muss jetzt erst eine Heilpraktika machen oder ich muss jetzt erst richtig, richtig lernen und ich muss jetzt erst jahrelang in die Ausbildung gehen. Und du bist ja auch einen anderen Weg gegangen. Du warst ja auch in der pädagogischen Hochschule, ne? Also sehr ähnlich eigentlich auch, ne? Ganz fest sozusagen etabliert und bist dann rausgegangen. Was waren denn deine Herausforderungen oder wie hast du das für dich gelöst?
Ja, ich habe dann wirklich gesagt, ist es möglich, das Leben zum Spiel zu machen? Das war so meine Frage, die ich einfach an mir selber ausprobiert habe. Habe dann auf 50% reduziert, also einfach auf 50% des Einkommens mal quasi in den Eimer geworfen. Und habe dann einfach mal geguckt, was habe ich jetzt Lust? Und dann habe ich auch einen Online-Kongress veranstaltet, das war 2018. da mit Menschen gesprochen und die haben extrem viel einfach, ja, diese Interviews geführt. Und ich habe, das war eigentlich ein Kongress für mich selbst, wo ich einfach ganz vieles gelernt habe über das spielerische Leben. Und dann hatte ich Lust, irgendeinen Kurs draus zu machen. Und da habe ich gemerkt, ah, das ist gar nicht so. Ich habe nur die E-Mail-Adressen. Das war so ein kompletter Online-Kurs. Ich hatte nur E-Mail-Adressen von dem. Und da habe ich gar keine Lust da. Ich habe gar keine Beziehung zu den Menschen. Und so ist dann halt das eine aus dem anderen entstanden. Und eben, das eine ist dann quasi nicht das, was habe ich gemerkt. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber ich kann es ja abändern. Ich kann es anders machen. Und so kommt man halt, also bin ich halt immer näher zu mir selber hingekommen. Was möchte ich eigentlich tun? Und ja, das ist so der Weg, den ich gegangen bin. Und das ist eben, ich hatte so ein schönes Fenster, 50%, wo ich spielen konnte. Das muss ja nicht so groß sein. Man kann auch natürlich deutlich kleiner anfangen.
Ja,
das ist aber diese Ängste hatte ich auch. Also da gerade Existenzangst, das ist bei mir, bin ich auch noch nicht wirklich durch. Und ich komme immer wieder an die Grenzen, wo ich keine Ahnung habe, wie ich Ende Monat die Rechnung bezahlen will. Ich mache einfach die Erfahrung, es geht immer weiter. Das Spiel geht immer weiter. Und ich habe irgendwie, ging es irgendwie, ich konnte die Rechnung immer bezahlen, irgendwoher, da kam das Geld. Aber es ist schon so, dass ich glaube, das sind so die größten Ängste, die Existenzangst und das andere, was denken denn an die anderen von mir? Ja. Gerade jetzt wie wir, wo wir ja, wenn ihr der Vernunft folgen würden, ja, also für Beamte oder ich eben an der Hochschule, also da verdient man gut und da hat man auch relativ einen sicheren Job. Es ist ja eigentlich nicht wirklich logisch, so einen Job aufzugeben. Also gerade, ja, dann vielleicht die ältere Generation versteht das halt dann überhaupt nicht und andere auch nicht. Und ja, was tust du da? Und hast du das gut überlegt? Und du bist einfach so zum Lebemensch und zu einem Lebenskünstler, und das sind ja für mich alles zwar so negativ behaftete Begriffe. Ja, und dann sage ich, okay, dann bin ich jetzt ein Lebenskünstler und dann ist es für mich jetzt einfach nicht negativ und gut ist.
Ja. Da fällt mir auch gerade ein Beispiel ein zum Thema Lebenskünstler. Aus meinem eigenen Leben eine kleine Anekdote. Ich habe ein Sabbatjahr genommen, irgendwann zwischen, ne, ich habe mehrere Sabbatjahre genommen als Lehrerin und bin dann immer mal wieder ein Jahr weg. Einmal habe ich einen Masterstudiengang gemacht, einmal wollte ich einfach nur reisen. Ich wollte einfach nur ein Jahr lang reisen und das für mich auch austesten, alleine mit dem Rucksack einmal quer durch die Welt. Und da ging es gerade darum, ich hatte ein Angebot bekommen, PhD in England zu machen. Und ich weiß noch, dass mein Cousin zu mir gesagt hat, ja, du kannst ja nicht reisen, du machst jetzt den PhD in diesem einen Jahr, das schaffst du, das ziehst du durch und dann hast du den am Ende des Jahres. Boah, das hat sich in mir alles zusammengezogen. Ich dachte, ich mache doch nicht den PhD, als wäre es irgendwie, ja, ne, das musst du jetzt noch haben auf deinem Lebenslauf, das musst du jetzt noch stehen. Und ja, ich hätte es vielleicht sogar theoretisch machen können, aber es hat sich so falsch angefühlt. Ja. Und ich bin dann auf Weltreise gegangen und bin ein Jahr durch die Welt gereist. Und
schön.
Wahrscheinlich bin ich deswegen dann auch schlussendlich nicht in diesem Jahr, aber später dann auch hier in Brasilien gelandet. Ja, und es hat mir so viel gegeben. Es hat nicht nur Spaß gemacht, ganz im Gegenteil. Das war echt ein hartes Jahr auch, so alleine, komplett alleine durch die Welt zu reisen. Und da bin ich auch echt an meine Grenzen gekommen. Aber das war für mein Leben, genau. Also dieses vom Spielaspekt her zu betrachten, ne, so dieses Leben wirklich zu leben. Ja, das kam mir jetzt auch gerade so, dass wir so drauf getrübt sind, ne, dieses, du musst doch was aus deinem Leben machen. Ne? Du musst
es. Das ist ein wunderbares.
Ja,
das ist ein wunderbares Beispiel, weil wir haben ja, unser Verstand ist so begrenzt. Wir nehmen wirklich nur einen kleinen Teil wahr. Und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, genau dasselbe, was du gesagt hast, ist, aus dem Spiel ist was entstanden. Da wäre ich nie, auch vom Verstand her, nie drauf gekommen. Also das Buch, das ich geschrieben habe, ich habe das zum Zeitpunkt geschrieben, wo ich kein Geld hatte, wo ich wusste, ja, ich kann jetzt das Buch schreiben, brauche ich ein paar Monate, um das Buch zu schreiben. Ich werde dann wahrscheinlich auch nicht gerade so reich wie irgendwie die Harry Potter Autorin oder so. Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht vernünftig in der Situation, aber alles, was dann später war, was entstanden ist, was ich an Angeboten herausgearbeitet habe, ist eigentlich aus dem Buch entstanden. Und das finde ich so schön. Es ergibt das Leben, bringt uns das einfach genau das Spiel, das gerade jetzt zu uns passt. Und wir können eigentlich viel besser wachsen, als wenn wir einfach dem Verstand folgen würden, wo ich eben dann vielleicht einen Doktortitel mache oder irgend sowas. Nichts gegen Doktortitel, das kann auch durchaus eine gute Erfahrung sein, aber es soll sich eben von innen her gut anfühlen und dann passt es auch und für dich hat es nicht angefühlt und dann war wahrscheinlich die Reise dann das Richtige für dich.
Ja, ganz genau. Ja, total. Ist das denn für Jugendliche besonders schwierig, wenn du arbeitest ja nun auch mit Jugendlichen, begleitest sie und hast da auch ein tolles Programm auf die Beine gestellt? Wie empfindest du es mit Jugendlichen? Vielleicht noch so als Abschluss. Fällt Ihnen das auch so schwer? Oder? Also ich habe das Gefühl, alle wollen YouTuber werden. Also meine Jungs hier wollen YouTuber werden. Das ist total cool.
Weil es ist halt die Welt, in der sie sind, gell? Das sind ihre Vorbilder. Es ist sicher eine große, finde ich, eine große Gefahr, diese auch Social Media, diese Ablenkungsmechanismen, die da spielen, oder Belohnungsmechanismen, teilweise auch in Games, diese Belohnungsmechanismen. Und die Kids haben ja eigentlich heute, ja, die haben Dauerberieselung, also die haben Dauerunterhaltung, und da auch in die Lehre zu kommen, was es ja braucht, um dann ins nächste Spiel zu kommen, was möchte dann, was mir gelebt werden, und da in diese Lehre zu kommen, ist sicher anspruchsvoll für die jungen Leute. Auf die anderen Seite habe ich den Eindruck, dass die Jungen heute das auch nicht mehr alles mit sich machen lassen, was wir damals, also mit uns machen lassen haben, was, ich glaube, wir waren leistungsorientierter, und wenn wir auch so die Menschen anschauen, die dann die Ausbildner oder so, die sagen, ja, die jungen Leute heute, die können ja nicht mehr irgendwie eine längere Zeit irgendwie fleißig sein und so, das geht einfach nicht mehr, die wollen auch nicht mehr ein Leben lang beim selben Unternehmen arbeiten, wie das irgendwie bei unseren Großvätern der Fall war. Die wollen verreisen, die wollen Freude haben, die wollen nicht einfach nur Leistungen bringen und irgendwie groß rauskommen, also ganz viele. Von daher habe ich auch durchaus die Erfahrung, dass es eben ihnen dann wieder leichter fällt als der älteren Generation.
Wie ist das bei deinen Kindern? Hast du mit denen, ja gut, von ganz klein bis bisschen größer, aber mit den größeren?
Ja, die sind von 11 bis halbjährig, und die sind im Homeschooling. Das heißt, die können sehr viel Zeit halt wirklich frei spielen. Mhm. Und ja, gerade als die Eltern, die halt wirklich im Homeschooling sind, die sind da voll dabei. Die haben ein Projekt nach dem anderen, also gerade der Älteste hat ein Projekt nach dem anderen. Ah, das macht richtig Freude, zu sehen, was da alles entsteht. Und ja, ich glaube, das ist, ja, ich will jetzt nicht irgendwie Homeschooling über alles loben. Ich glaube, da ist auch ganz viel Herausforderung, die es mitbringt, aber das ist sicher ein Vorteil, dass sie dann einfach freier sind und halt wirklich Zeit zum Spielen haben. Und das ist vielfach in Schulen nicht der Fall. Also die haben halt so viel Schulzeit, Hausaufgaben und dann noch die Erwartung der Eltern, dass sie nach dies und jenes tun, dass die kaum mehr Zeit haben zum Spielen. Und das zeigen die Statistiken, die Zeit zum freien Spielen, die hat extrem abgenommen. Und wenn ihr da noch irgendwie Social Media reindenken, wo sie sich wieder ablenken, statt zu spielen, die meisten, man kann durchaus auch das anders betreiben, dass man wirklich mit Freude auch was machen kann, gerade beim Gamen. Aber vielfach ist es einfach Ablenkung, und dann haben sie diese wenige Freizeit, die sie noch haben, ja, das wird dann halt in Social Media quasi zu null gemacht, und dann haben sie fast keine Zeit mehr zum freien Spielen. Und wir wissen von anderen, von Studien an Ratten, an Affen, was geschieht, wenn, also da wurden in Erhebungen, in Studien, in Versuchen junge Ratten, junge Affen vom Spielen abgehalten, und die sind verkümmert. Mhm. Bei Menschen wird das nicht anders sein. Also da haben wir ein riesiges gesellschaftliches Problem, ja, das wir lösen dürfen in den nächsten Jahrzehnten.
Ja, und ich denke auch Burnout, ne? Es gibt ja schon den Begriff Burnout, ne? Also so dieses ausgelangweilt, ne? Und ich denke, da ist schon auch was dran. Also es ist, ne, klar, manchmal ist es Überforderung, und das sind viele Faktoren, aber auf jeden Fall ist, denke ich, schon dieser Faktor, ich tue etwas, was keinen Sinn für mich macht, ne? Was einfach nicht in den Flow bringt. Und wenn ich 8 Stunden pro Tag etwas tue, was völlig gegen meine Werte vielleicht auch geht, oder, ne, dann kann ich nur krank werden und verkümmern. Ja. Okay. Hast du noch etwas, was wir noch in die Runde senden sollten?
Für mich ist gerade ein runder Abschluss. Für mich passt das so.
Ja. Also, dass wir echt schauen. Genau. Schaut zu, dass ihr da in diesen Flow in eurem Leben entdecken könnt. Wie auch immer. Ja. Auch in der Arbeit.
Super. Sich selbst teilen damit. Und dann eben auch die Kinder halt den Kindern die Möglichkeit bieten, dass sie nicht so viel Heilungsarbeit dann vor sich haben, wenn wir uns selber heilen.
Ja. Und diese Glaubenssätze, dass wir die nicht weitergeben, ne? Dieses Funktionieren müssen. Genau. Und das Lernen Spiel sein darf. Ja. Beziehungsweise Spiel lernen ist, ne? Genau, ja.
Sowieso, genau.
Ja, super. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Nando.
Sehr gerne.
Alle Infos verpacken wir hier in die, packen wir in die Shownotes. Nicht verpacken sie, sondern wir packen sie in die Shownotes. Und ja, auf ein nächstes Mal vielleicht zu einem weiteren Thema. Und ich schicke ganz liebe Grüße zu dir und ganz liebe Grüße hier in die ganze große Runde. Mach das ganz, ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.